Och,
nö, was? Och, wer ruft denn jetzt an?
Hallo?
Ja, ich weiß, dass Wochenende ist. Ich lieg hier am Elbstrand.
Mhm.
Ja, Sonntag.
Hältst du mich für blöd, oder?
1. Juni.
Ja.
1.
Scheiße Sendung.
Ja, gut, ich mach mich auf den Weg, ja.
Tut mir auch leid. Tschüss.
On air.
Sommerwetter, gute Laune und 3 Wochen um. Das heißt, Radio Tux ist am Start. Mein Name ist Maurice Renk und ihr hört Radio Tux, Sendung 38. Ja, und trotz des schönen Wetters saßen nun doch in den letzten 3 Wochen wieder ein paar Computerfreaks für euch drinnen am Rechner und haben für euch diese Themen zusammengestellt. Die lang versprochene Buchvorstellung, die Kunst der Täuschung von Mitnick. Ein Interview bezüglich Linux-Einsatz in der Medizin.
Und da muss überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass Linux überhaupt da ist. Also Akzeptanz kann erst hinterher kommen.
Thomas stellt klitzekleine Distributionen vor.
Liebes Tagebuch, seit heute gibt es Bonsai Linux
1.15. Und wer jetzt die Themen gehört hat und sich denkt, Karamba, der hat recht.
Karamba ist eine ziemlich kleine, aber trotzdem interessante Erweiterung für den Desktop von KDE.
Ja, das hört sich doch nach einer interessanten Sendung an. Oder Mario?
Ein Anrufer will wissen, wer für die Computersicherheit in der Firma zuständig ist. Die Telefonistin der Rezeption gibt bereitwillig Auskunft darüber und sagt, das ist auf der Webseite noch nicht verfügbar. Aber haben Sie Telnet oder SSH? Wir setzen derzeit nur SSH ein, meinte Hans. Ja, dann bitte die IP-Adresse, Benutzername und Passwort. So beschreibt Kevin Mitnick in seinem Buch Die Kunst der Täuschung, Risikofaktor Mensch, erschienen im MITP-Verlag, Informationen unter www.mitp.de. So versucht Kevin Mitnick in seinem Buch über 15 Kapitel hinweg verschiedene Szenarien anzusprechen und eventuell die Folgen daraus zu erläutern, sowie geeignete Abwehrmaßnahmen oder Schutzmaßnahmen, die man treffen kann. Außerdem erhält jeder Versuch eine Trickanalyse, wo der Meister selbst höchstpersönlich den Trick analysiert und anspricht, wo die Fehler lagen bzw. die Fehler liegen. Das abschließende 16. Kapitel enthält eine Firmenrichtlinie zur Informationssicherheit, wo ausführlichst die möglichen Angriffsstellen und eventuelle Abwehrmaßnahmen oder Firmenrichtlinien durch Kevin Mitnick erläutert werden und dargestellt. Sehr gut finde ich die Mitnick-Spots, wodurch Kevin Mitnick bzw. seinem Übersetzer klar dargestellt werden soll, was denn unter einem bestimmten Insider-Begriff zu verstehen ist und wie diese Möglichkeit funktionieren kann und funktioniert. Außerdem finden sich zahlreiche Dialogboxen mit dem Wort Jargon, wo beispielsweise erläutert wird, um was es sich bei dem Wort Spyware oder Silent Install handelt. Abschließendes Fazit von mir. Bei dem Buch Die Kunst der Täuschung von Kevin Mitnick, Risikofaktor Mensch, erschienen im MITP-Verlag unter der ISBN-Nummer 38266099999. Die fast 400 Seiten waren so interessant und informativ geschrieben. Es war eine gesunde Mischung aus Sachbuch und Roman, sodass zu keiner Zeit des Lesens irgendwelche Langeweile aufkam. Meine Empfehlung aus diesem Grund ganz klar den Daumen nach oben. Jeder, der sich für das entsprechende Thema IT-Sicherheit interessiert, sollte sich das Buch entweder kaufen oder in einer Bibliothek aus. Das war Mario Schröder für Radio Tux.
Danke, Mario. Ja, vielleicht hat der eine oder andere da schon was von gehört. Es gibt dieses Jahr das Juni-Radio in Berlin. Vom 8. bis 30. Juni werden dort verschiedene Gruppen, verschiedene Personen senden. Zu hören ist das entweder über die Berliner FM-Frequenz 104.1 oder aber als Stream im Internet. Ja, und auch wir sind dabei und ihr könnt uns live hören, ja? Unsere erste Live-Sendung bringen wir im Berliner Radio. Und zwar könnt ihr uns hören am 21. Juni um 17.05 Uhr. Da solltet ihr also auf jeden Fall einschalten. Mehr Informationen gibt's ab heute auch auf unserer Website. Auf der Startseite könnt ihr eigentlich gar nicht verfehlen. Schaltet ein, wir zählen auf euch. Wir hoffen auf Kommentare, Anrufe. Wir machen natürlich einen Chat für euch auf und. Also, lasst uns live euer Feedback zukommen. 21.06. 17.05 Uhr, 104.1 oder Livestream. Mehr Informationen auf www.linuxvs.de. Jetzt geht's weiter mit unserem Interview zum Linux-Einsatz im medizinischen Bereich. Viel Spaß! So, am Telefon habe ich nun Carsten Hilbert, Gründer des OpenMed-Portals. Hallo Carsten.
Hallo, grüß dich, Maurice.
Also Linux holt momentan ja in vielen Technologiebereichen schnell auf. Wie sieht denn das mit der Akzeptanz von Linux im medizinischen Bereich aus?
Von Akzeptanz kann man an sich erstmal noch gar nicht sprechen im medizinischen Bereich, weil im medizinischen Bereich sind ja hauptsächlich Anwender tätig, also reine Anwender, die von der Computertechnik fast überhaupt keine Ahnung haben, also quasi die Ärzte und die Angestellten. Und da muss überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass Linux überhaupt da ist. Also Akzeptanz kann dann erst hinterher kommen.
Mhm. Ich denke, also wenn ich jetzt an medizinische Geräte und so das denke, dann fällt mir als erstes so der Embedded-Bereich ein. Wie sieht denn das da mit den Einsatzmöglichkeiten von Linux aus, also Analysegeräte oder sowas?
Es gibt sicherlich Medizintechnik, die intern Linux oder auch andere Unix-Betriebssysteme nutzt. Mir sind da konkret eigentlich keine bekannt, aber es ist auch so, dass man gerade bei solchen Embedded-Geräten das auch gar nicht merkt, was da im Hintergrund läuft. Da ist also eine ganz genau definierte Benutzerschnittstelle eingebaut, wo man von dem Betriebssystem, was dort eventuell läuft oder auch nicht läuft, überhaupt gar nichts merkt. Sicherlich, die Stabilität ist sehr sinnvoll. Ob es geeignet ist, kann ich nicht sagen.
Das ist mir nämlich mal aufgefallen. Ich habe eine Zeit lang auf einer Intensivstation gearbeitet und da fiel schon auf, also der Markt, der scheint da wirklich von Microsoft noch dominiert zu werden. Also ich habe ein Gerät wirklich nur gesehen, wo dann Unix drauf lief. Und da frage ich mich, hat Linux in dem Bereich überhaupt eine Chance?
Eine Chance besteht dort auf jeden Fall. Ja, als Hersteller wird man sicherlich auf Kostenaspekte schauen. Man wird auf die Stabilität schauen. Das sind zwei Bereiche, die im Embedded-Markt eigentlich für Linux sprechen würden. Die Promotion ist natürlich bei Microsoft besser, das ist klar, deswegen wird da auch der Einsatz höher sein. Aber es gibt doch durchaus, man liest immer mal wieder von Bestrebungen, Linux doch einzusetzen. Und es gibt auch momentan, meines Wissens, ein Projekt, was die Popularität oder die Bekanntheit, den Bekanntheitsgrad von Linux im Embedded-Bereich auch erhöhen will. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass das zwar genutzt wird von allen, sei es jetzt beispielsweise Axis, die so eine Kamera herstellen oder mehrere Kameras, auf denen Linux läuft, aber dass eben die Hersteller dann alle so gegeneinander ein bisschen abgeschottet sind und ihr eigenes Linux ein bisschen angepasst haben, wo zwar die Quellen auf dem Firmenserver irgendwo liegen, also frei verfügbar sind, aber da ein relativ geringer Austausch nur stattfindet. Und das soll von dieser Initiative verbessert werden.
Wenn du von OpenMed, du wirst ja den ganz guten Überblick da haben, wenn du so die letzten 4 Jahre, wo es das Portal ja nun schon gibt, zurückblickst, wie hat sich denn das so entwickelt?
Meinst du hinsichtlich jetzt der Leute, die da davon wissen oder des Interesses oder in welcher Hinsicht?
Allein schon die Entwicklung von Linux in den letzten 4 Jahren im medizinischen Bereich, weil man selber so hört da ja doch recht wenig von.
Ja, das ist richtig. Also es ist in den letzten 2 Jahren bei den herkömmlichen Praxis-EDV-Herstellern, also die für die Arztpraxen die Software schreiben, ein ziemlich großes Interesse entstanden. Also da ist dann das Bewusstsein entstanden, dass um Linux nicht drum rumzukommen ist. Da sind auch eine ganze Menge Programme mittlerweile portiert worden. Es sind also so 4, 5 von den herkömmlichen kommerziellen Programmen für Linux verfügbar, in verschiedenem Zustand jetzt, wie es so einsetzbar ist. Also einige sind weniger gut, einige sind schon ganz gut ausgereift. Das baut auch zum Teil darauf auf, dass einige Programme von Unix gekommen sind, also SCO Unix beispielsweise oder Xenix auch, schon relativ alte Programme oder eben auch sowas wie Mums, so GTM, sowas in der Art. Aus der Ecke kommen dann schon einige neuere Unix-Programme. Bei den Ärzten sieht es so aus, dass in den letzten 4 Jahren ein langsamer, aber doch stetiger Zuwachs des Interesses besteht. Spätestens aufgrund der Kosten- und Stabilitätsfrage.
Thomas Tagebuch. Liebes Tagebuch. Seit heute gibt es Bonsai Linux 1.5 zum Download. Das ist der neue Name von MiniWoody, einer kleinen Distribution auf Debian-Woody-Basis, die sogar auf einem 8 cm Rolling passt. Und genauso verhält es sich auch bei der Installation. Zunächst ist überhaupt nichts anderes. Partitionierung, Basissystem installieren, neu starten. Und dann ist da natürlich mal wieder alles Englisch. Bei der Softwarepakete-Auswahl kann ich aber angeben, dass ich gerne deutsche Sprachpakete installieren möchte. Ansonsten gibt es nur eine Handvoll Pakete zur Auswahl. Ich installiere mal einfach alles. Shell-Erweiterung Samba, KDE, was übrigens in Version 3.1.2 dabei ist, und auch Magic Filter, was später noch ein Problem machen wird. Aber ich greife mir selber vor. Also, die anschließende Paketkonfiguration stellt zum Glück nicht ganz so viele dumme Fragen an einen noch dümmeren Benutzer. Ich werde nur nach Rechtschreibprüfung und User's Native Environment gefragt. Dann habe ich beides auf Deutsch gestellt, begegnet mir jetzt auch, erstelle Paketliste. Und dann ist auch wieder alles Englisch. Na gut. Anschließend werde ich noch dazu gezwungen, den Mail Transfer Agent zu konfigurieren. Na gut, Local Delivery. Und jetzt halt die Klappe. Von Magic Filter werde ich genötigt, einen Drucker einzurichten. Ich wollte es doch nur einfach mal installieren. Und jetzt habe ich keinen Drucker. Na gut, irgendein HP LaserJet eingerichtet und jetzt Ruhe, bitte. Aber dann nochmal die gleiche Sache mit Samba, bis ich schließlich zur Konfiguration des X-Window Systems gelange. Dort stelle ich eine einfache Erkennung meiner Hardware ein. Eigentlich eine ganz nette Sache, wenn doch der X-Server nicht wieder an meiner GeForce 4 MX-Karte scheitern wird. Dann sagt mir das Konfiguration noch einiges, das ich bis jetzt immer noch nicht verstanden habe, und irgendwie funktioniert doch nur alles, weil ich meine Debian-Konfiguration rüberziehe und weiterverwende. So ist das. Irgendwie scheint bei mir eine Debian-Installation unmittelbar mit Frust verbunden zu sein. Dein Thomas.
Ja, wir haben ja nun schon das ein paar Mal erwähnt, das OpenMate-Portal. Was ist das eigentlich und wer steckt da denn so hinter?
Also wir haben, also ich selber bin in diesem Bereich jetzt recherchierend und aus Interesse halber tätig seit 5 oder 6 Jahren. Das OpenMate-Portal, das ist im Prinzip durch meinen Bruder und einige Interessenten gegründet worden. Ich bin mehr als technischer und allgemeiner Berater da zuständig. Da geht es darum, den Ärzten in Deutschland hauptsächlich oder überhaupt im deutschsprachigen Raum Informationen zu Linux bereitzustellen. Also wie man das in der Praxis überhaupt einsetzen kann, Praxis-EDV, die es da gibt, also Praxissoftware, wie man Geräte anbinden kann. Das ist im Prinzip das Ziel von des OpenMate-Portal. Betreut wird es im Allgemeinen von meinem Bruder.
Also das heißt, wenn ich auf die Homepage gucke, dann finde ich da Workshops und Beiträge und News und sowas.
Genau. Das bezieht sich dann nicht nur ausschließlich auf Dinge, die die Arztpraxis betreffen, sondern auch alles so drumherum, wo also der Arzt Informationen finden kann, wie er Linux günstig in der Arztpraxis einsetzen kann. Also durchaus auch mal Produktbeschreibungen oder wenn eine neue Version rauskommt, dass da ein Link steht, dass er sich ein Review mal anschauen kann. Solche Dinge. Also es ist nicht nur rein auf der Arztpraxis bezogen, aber schon spezialisiert, weil es gibt ja genügend Portale, die die allgemeinen Aspekte beschreiben.
Mhm. Nun finde ich auf der Homepage immer wieder den Begriff GNU-Med. Worum handelt es sich denn da genau?
GNU-Med ist im Prinzip eine Software. Wir versuchen, eine Praxis-EDV zu schreiben, die alternativ zu den kommerziell verfügbaren Programmen einsetzbar ist. Das soll im Prinzip in der ganzen Welt verfügbar sein und einsetzbar sein. Das ist so ein bisschen das Schwierige daran. Wird ganz unter dem Open-Source-Gedanken entwickelt, also der Quellcode ist jederzeit frei verfügbar. Und es sind Entwickler aus allen möglichen Ländern beteiligt, sowohl aus Deutschland als auch aus Australien. Der Gründer ist ein Deutscher, der in Australien arbeitet zurzeit. Mhm. Und dann eben aus den USA, aus Kanada sind aus den verschiedensten Ländern dann noch Interessenten und Mitprogrammierer beteiligt. Das soll also richtig eine Software werden, mit der man alle Vorgänge in der Arztpraxis abwickeln kann. Von der Patientenverwaltung über die elektronische Karteikarte bis hin zur Abrechnung auch. Also alles, was so Rechnungslegung und Abrechnung mit den Krankenkassen betrifft.
Also nun kommt Ärztesoftware normalerweise eher in dem Bereich Spezialentwicklung so vor. Da tummeln sich ja mehr so die Firmen, die das dann aber auch nicht gratis machen. Jetzt kommt da sowas als Open Source raus, das ist ja doch schon eine Umwälzung. Gibt es da irgendwie Resonanz auf Seiten der Industrie und so?
Von der Industrie selber, also von den etablierten Herstellern, haben wir, was ich durchaus erstaunlich finde, relativ wenig Resonanz. Weder positiv noch negativ. Ich hätte durchaus mehr negative Publicity, zumindest unterschwellig, erwartet, dass man uns versucht zu behindern oder in der Art. Aber ich denke, das liegt einfach daran, dass Open Source ja oftmals, wenn nicht genügend Entwickler vorhanden sind, relativ langsam voranschreitet. Langsam, aber stetig, aber eben eine Weile braucht. Und dass aus diesem Grunde die etablierten Hersteller auch aufgrund der Probleme und der Schwierigkeiten, die so eine Praxissoftware vorliegen, das als nichtig abtun und eben vermuten, dass daraus sowieso nicht wird und dass sie das deshalb keine Gefahr für sie, für ihren Markt darstellen.
Hm. Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Wie siehst du denn die zukünftige Entwicklung von Linux, vor allem im medizinischen Bereich natürlich?
Also es kommt ganz drauf an, ob ich es realistisch einschätzen sollte oder so, wie ich es mir wünsche. Realistisch wird es so sein, dass es wie in allen Geschäftsbereichen vorangeht, dass es nach und nach einige wenige Applikationen gibt. Das ist nun im medizinischen Bereich, wie du schon erwähnt hast, natürlich so, dass es eine ganze Menge rein vertikale Anwendungen gibt. Also die keine Breitenwirkung haben, wie beispielsweise Apache Webserver oder PostgreSQL als Datenbank. Das sind eben sehr spezialisierte Anwendungen, die da notwendig sind. Und die werden nach und nach im Einzelnen kommen. Der große Hemmschuh dabei ist sicherlich, dass hier auch wieder relativ viele Hardwarehersteller dann mitspielen müssten, die also Treibersoftware für ihre medizintechnischen Geräte bereitstellen müssten. Und das ist so ähnlich wie beim Kernel, wo dann halt erst eine kritische Masse erreicht werden musste, ehe dann doch relativ viel Hardware unterstützt wurde vom Kernel. Mir selber schwebt natürlich vor, dass auf jeden Fall im Backend-Bereich, also auf dem Server, stabile Betriebssysteme laufen, von denen auch sozusagen sichergestellt ist, dass ich jederzeit an meine medizinischen Daten herankomme. Das ist eigentlich für uns oder für mich der Hauptbestand.